Ja, ich möchte ein bisschen fortsetzen, die Heimat der Erlösten. Offenbarung 21, 9 bis 27 lese ich als Text. Und es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen, und redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und der mit mir redete, das hatte ich schon, und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Ein Stadion ist 185 Meter, wenn man das umrechnet, 2220 Kilometer breit, lang und hoch, wie ein Würfel. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen, eines Menschenmaß, das ist eines Engelsmaß. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt reines Gold gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon und der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx und der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryll, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysoparas, der elfte ein Hyazinth und der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle und die Straßen der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Nacht nicht und bei Tag nicht geschlossen. Nacht wird dort nicht sein. Und man wird die Herrlichkeit und Ehre der Nationen zu ihr bringen. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Greuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Soweit unser Text heute. Bei der vorigen Betrachtung, wir haben ja schon einmal über dieses Thema Heimat der Erlösten gesprochen, schon ein bisschen her, aber vielleicht eine kleine Erinnerung. Wir haben uns dabei damit beschäftigt, was gibt es Neues und was wird es nicht mehr geben in Gottes neuer Welt. Nicht mehr geben wird es Schmerzen, Tod, Sorgen, Versuchung, auch kein Meer mehr und keine Ungerechtigkeit. Manche mögen das Meer lieben, wenn man so an der Küste ist, aber da ist auch wahrscheinlich das Völkermeer mit auch gemeint. Neu dagegen wird sein, dass Gott der Vater und unser Herr Jesus Christus der sichtbare Mittelpunkt in dieser neuen Welt sein werden. In dieser herrlichen Gegenwart Gottes dürfen wir zur Ruhe kommen. Es gibt keine Angriffe des Feindes mehr, keine Versuchung, keine Anfechtung. Und dort wird jeder Mangel ausgefüllt sein und jeder Durst gestillt werden. Welchen Durst hast du gerade? Ist es ein Durst nach Wasser? Ist es ein Durst nach einem Sinn im Leben oder einem erfüllten Leben? Wonach dürstet dich? Gott kann ihn stillen, diesen Durst. Und das Schönste ist, wenn man im Frieden Gottes leben kann, wenn sein Friede bei uns ist und in uns ist, durch seinen Geist, wenn er uns zur Ruhe bringt in all dem Suchen und, ja, Entdecken, Fragen. Sie suchen, was sie nicht finden, heißt es in einem Lied, nach Ehre und Liebe und Glück, und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Ja, jeder Mangel wird ausgefüllt. All das, was wir wirklich brauchen, wird uns von Gott geschenkt werden und wir werden aus Liebe und mit Freude und Dankbarkeit ihm dienen und ihn anbeten. Und wir hörten, dass alle, die im Glauben durch das Blut Jesu und das Wort ihres Zeugnisses überwunden haben, dort sein werden. Der heutige Abschnitt beginnt damit, dass wir Genaueres über Kapitel 21,2 hören. Da heißt es, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herniederkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Einer der Engel, der die 7 Zornschalen ausgegossen hatte, forderte Johannes nun auf, mitzukommen, weil er ihm noch mehr von den zukünftigen Dingen zeigen wollte. Komm her, heißt es da, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Vers 9. Im Geist führt der Engel Johannes auf einen hohen Berg und das geschieht offenbar durch eine Vision. In Vers 10b bekommt Johannes dann eine recht ausführliche Beschreibung dieses neuen Jerusalems. Dabei stellt sich aber uns eine Frage. Warum wird dieses neue Jerusalem hier zunächst mit einer geschmückten Braut verglichen? Und in Vers 9 sogar als Weib oder Frau des Lammes bezeichnet. Auf diese Frage gibt es wohl nur eine Antwort. Das hier geschilderte neue Jerusalem hat 2 Bedeutungen. Es ist zum einen ein Bild für die Schar der Erlösten. Und es ist zweitens eine wirkliche und herrliche Stadt, von Gott erbaut als Heimat und Wohnstadt für die Erlösten. Gehen wir zunächst auf das Erste etwas näher ein, die erste Bedeutung. Wieso ist das neue Jerusalem ein Bild für die Erlösten? Die geschmückte Braut ist ein bewusstes Gegenstück zur Hure Babylon, wie sie in Offenbarung 17, 1 bis 3 beschrieben wird. Städte wurden in der Antike oft personifiziert. Das heißt, ja, man setzte sie mit Menschen gleich. Die Hure Babylon mit ihrem Götzendienst und Abfall von Gott ist ein religiöses, wirtschaftliches System, das der Antichrist in der Endzeit benutzen wird. Hure steht auch für Untreue. Im Gegensatz dazu will die Bezeichnung der Gemeinde Jesu als Braut des Lammes diese innige Verbundenheit mit Christus ausdrücken. Da ist zum einen die irdische Pracht, der äußere Reichtum von Babylon, und dem wird gegenübergestellt die geschmückte Braut, die die Herrlichkeit Gottes oder mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt ist. Welch ein wunderbarer Unterschied. Und zugleich gehört zur Braut, dass sie die Fülle des Heils von ihrem Bräutigam geschenkt bekommen hat. Und der Bräutigam ist Christus. Dafür finden wir auch im Alten Testament schon wunderbare Hinweise. Zum Beispiel steht in Jesaja 61,10, freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn. Jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir angetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit Kopfschmuck und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Damals die Turbane, die auch ein bisschen vor der Sonne schützen. In Offenbarung 21, 22 wird dann gesagt, es gibt keinen Tempel. Man könnte auch sagen, keine Kirchen mehr. Wir lesen, und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Wenn vom Lamm die Rede ist, dann ist immer von Jesus Christus die Rede. In der unmittelbaren Gegenwart und sichtbaren Gegenwart Gottes ist kein Tempel mehr nötig. Letztlich ist das ganze neue Jerusalem ein Tempel Gottes, weil Gott unter seinem Volk wohnt. Geistlich gesehen sind wir, die Gläubigen, zugleich auch lebendige Steine in diesem Tempel. Im 2. Korinther 6,1 lesen wir, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Oder Epheser 2,20-22, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der Eckstein hat immer die Bedeutung, dass sich alles nach ihm ausrichtet. Sonst wird die Mauer schief. Ich setze fort, in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Durch den Heiligen Geist wohnt ja Gott schon in seinen Kindern heute. Immer wieder, und wir müssen da auch ein bisschen hörend werden und ja aufmerken, wird er diesen oder jenen Impuls uns geben, uns Anstöße geben und uns dadurch führen und leiten. Das ist manchmal sehr hilfreich. Nicht nur manchmal, eigentlich immer. Wir hören nur nicht immer. Wir sind manchmal so beschäftigt, die Gedanken kreisen um dieses und jenes, oder wir machen uns gerade Sorgen, können vielleicht nicht schlafen. Aber dann ist es gut, wenn wir uns an Johannes 10 erinnern, wo gesagt wird, wir sind in seiner Hand. Und niemand kann uns da rausreißen. Auch die Sorgen und die Nöte und die Probleme, die du vielleicht gerade hast, nicht. Die Apostel, heißt es hier, sind die Grundsteine. Hier hören wir, wie Jesus seine Gemeinde aufgebaut hat. Von den Grundsteinen der Mauer im neuen Jerusalem lesen wir im Vers 14, dass sie die Namen der 12 Apostel tragen. Der Jünger Jesu, wenn wir so wollen. Wir sehen, dass diese gottgegebene Grundlage der Gemeinde Jesu auch in der Ewigkeit nicht vergessen sein wird. Und wie ist es mit uns? Strecken wir uns danach aus, dass unser Leben zu einem solchen lebendigen Stein wird, den er in seinem Tempel einbauen kann? Er will uns seine ganze Herrlichkeit und Liebe dazu schenken. Und diese Schönheit, die kommt von Gott, wenn wir dem Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben immer wieder Raum geben, dass er es verändern kann, für Gott zubereiten. Es sind manchmal kleine Impulse. Wir haben einen freien Willen, aber es ist gut, wenn wir seinem Willen folgen. Das ist immer das Beste. Das sehen wir zwar nicht immer ein, manchmal denken wir, ach, warum jetzt dieser Umweg? Und doch, ja, ohne diesen Umweg hätten wir vielleicht das Blümchen nicht gesehen, das auf diesem Weg gerade blüht. Oder manch andere Dinge. Gott hat so seine Art und Weise, er hat keine Eile. Er ist nicht so hektisch und gehetzt wie die Menschen in dieser Welt. So sieht Johannes diese Stadt vom Himmel herniederkommen wie eine geschmückte Braut. Und das ist dann in diesem Fall auch ein Stück, ein Bild für ihre Herrlichkeit. Wir müssen davon ausgehen, dass es sich bei dieser Herrlichkeit auch um das, was der Herr uns schenken möchte, als Erlöser, als der, der immer wieder Gnade und Liebe austeilt, der uns mit dieser Gnade Tag für Tag beschenkt. Ja, es gibt auch Momente, wo wir bergauf müssen, aber dann gibt er auch die Kraft. Ruf ihn an und er hilft dir. Ebenso handelt es sich auch auf der Gegenseite bei den Erlösten um einmal um die Liebe Gottes zu den Erlösten und um die Liebe der Erlösten zu Gott. Diese Erlösten werden gleichzeitig ein Stück Abglanz seiner Herrlichkeit sein. Mit dieser Herrlichkeit wird dann das neue Jerusalem, diese herrliche Stadt, verglichen. Wie wird sie als Stadt beschrieben? So wird in Vers 11 gesagt, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Wer mal in Israel war, die Mauern Jerusalems gesehen hat, wenn die Sonne so gegen die Mauern scheint, die sind auch aus so einem hellen Stein, weiß nicht genau, was das ist, aber dann leuchtet das. Und das ist nur ein matter Abglanz dessen, was dieser Jaspis, der auch ein bisschen gelblich, hell und klar auf der anderen Seite fast wie Kristall ist. Ja, es ist ein matter Abglanz dieser Herrlichkeit, die dann da sein wird. Es geht um die Lichtherrlichkeit von Gottes Gegenwart. Hebräisch wird sie Shechina genannt. Hat nichts mit China zu tun, sondern es ist die Lichtherrlichkeit Gottes, die auf diesem neuen Jerusalem bleiben wird. Wir hören auch etwas über die Stadtmauer. Sie wird als sehr groß und hoch beschrieben und in Vers 17 wird auch ihre Maßangabe genannt. 144 Ellen, rund gerechnet 75 Meter hoch. So als Stadtmauer, sehr stattlich, fast wie ein Kirchturm. Die Zahl ist auch zugleich eine symbolische Zahl und enthält, ja, die 12 Stämme Israel und die 12 Apostel. 12 mal 12 ist 144, Zahlensymbolik. Gibt's in der Bibel eine ganze Menge von. Diese gewaltige Höhe zeigt aber auch, dass niemand von sich aus Anteil an dieser herrlichen Stadt Gottes haben kann. Niemand kommt rein, den Gott nicht reinlässt. Wir hören gleich noch mehr davon. Vom Aussehen der Mauer erfahren wir, dass sie dem Edelstein Jaspis glich und ihre Grundsteine aus 12 verschiedenen Edelsteinen bestanden. Auf diesen 12 Grundsteinen, nach Vers 14, sind die Namen der 12 Apostel Christi eingezeichnet. Wir haben schon bei der Deutung des neuen Jerusalems auf die Erlösten ein wenig darüber gesprochen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass auch der hohe Priester im Alten Testament ein Brustschild trug. Und auf dem waren 12 Edelsteine. Und auf ihnen waren die Namen der 12 Stämme Israels eingraviert. Er trug gleichsam sein Volk auf seinem Herzen. Und ich glaube, auch Jesus trägt sein Volk auf seinem Herzen, voller Liebe. Und ich glaube, dass du auch schon Momente erfahren hast, wo du müde, matt, elend warst. Und so wie ein guter Hirte, wenn ein Schaf sich verlaufen hat, es sucht und dann auf den Arm nimmt, so trägt er dich dann manchmal auch. Ich glaube, wir alle haben schon mal dieses Gleichnis gelesen, die Spuren im Sand am Meer. Und in der Rückschau sagt dann dieser Pilger, das waren die schwersten Strecken meines Lebens. Hast du mich da alleine gelassen, Herr? Nein, ist die Antwort. Auf diesen Strecken habe ich dich getragen. Es ist meine Spur. Deswegen siehst du nur eine. Ja, Grundsteine sind auch ein Symbol für Beständigkeit. Und die Namen der 12 Apostel Christi stehen für diese Grundlegung der Gemeinde, deren Urgrund allerdings Jesus selbst ist. Ihre Namen sollen in Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Es gibt in diesen Mauern auch 12 Tore. Jedes Tor untersteht der Obhut eines Engels. Die Tore werden mit den Namen der 12 Stämme Israels beschriftet und bestehen aus einer einzigen riesengroßen Perle. So steht es hier. Solche Perle können wir uns gar nicht vorstellen. Aber es ist auch nicht das, was wir schon kennen, sondern es wird uns staunen lassen. Es wird alles, was wir uns vorstellen können, weit übertreffen. Auch diese Namen der 12 Stämme sollen in alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben. Zusammen mit den Namen der 12 Apostel auf den Grundsteinen versinnbildlichen sie die Einheit zwischen altem und neutestamentlichem Gottesvolk. Die Tore sind zu allen 4 Seiten verteilt, immer 3 zu jeder Himmelsrichtung. Und die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen erinnert, dass das Heil und die Segnung der Stadt der ganzen neuen Erde gilt. Sie werden immer offen stehen, Tag für Tag. Und Nacht wird nicht sein, haben wir gehört. Gott ist der liebende Vater, der diese offenen Tore, ja, wie eine liebevolle Einladung an die Bewohner der neuen Erde sein Angesicht zu suchen, offen hält. Jeder darf kommen. Und sie werden davon reichlich Gebrauch machen. Die Ausmaße, wir haben es schon gehört, sind gewaltig. Sie ist viereckig angelegt, Länge und Breite und Höhe sind gleich. Und der Maß, diese Stadt, und sie war 12.000 Stadien, das sind 2.200 Kilometer Länge, Breite, Höhe. Ist schon eine ganz schöne Höhe. Sie symbolisieren die Weite, die Geräumigkeit. Wir können also noch reichlich einladen. Alle werden reinpassen. Wen immer du einlädst, der sich darauf einlässt, es wird die größte Stadt sein, die es je gegeben hat. Wenn wir so eine Großstadt sehen und die so 60 Kilometer Umfang hat, dann ist das schon viel. Da muss man eine ganze Weile fahren, bis man durch ist. Aber hier ist es 2200 Kilometer. Hab jetzt nicht überlegt, wie weit das in Europa wäre. Vielleicht bis Spanien? Ich glaube, das reicht nicht mal. Ist noch weiter. Gut. Alle Erlösten aus allen Zeitaltern. Für sie wird genügend Platz und Lebensraum da sein. Das Ganze symbolisiert auch die Vollkommenheit und erinnert an das Würfelförmige des Allerheiligsten im Tempel und in der Stiftshütte. In 1. Könige 6, 19, 20 lesen wir vom Allerheiligsten den Hinterraum, das ist das Allerheiligste. Es gab ja einen Vorhof, es gab ein Heiliges und es gab das Allerheiligste. Den Hinterraum richtete er im Innersten des Hauses her, um die Lade des Bundes des Herrn dorthin zu stellen. Und der Hinterraum war 20 Ellen lang, 20 Ellen breit, 20 Ellen hoch. Und er überzog ihn mit gediegenem Gold. Wir sehen da, das Allerheiligste im Tempel ist schon so ein Vorbild für das neue Jerusalem, aber im kleineren Ausmaß. Es sind nur 10 mal 10 mal 10 Meter. Höhe, Breite, alles 10. Selbst die Kantenlänge des neuen Jerusalems von 12.000 Stadien hat eine symbolische Bedeutung. 12 ist die Zahl des Gottesvolkes. Stämme oder Apostel. Und die Zahl 1.000 steht symbolisch für die ganze Fülle. Und deutet, dass die ganze Fülle des Gottesvolkes dort Platz haben wird. Jesus hat einmal einen Ausspruch getan und gesagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Also, wir dürfen uns darauf freuen. Und er spricht auch davon, dass er hingeht, die Städte zu bereiten. Wir sehen, dass sogar die Maßangaben noch Aussagen des Glaubens symbolisieren. Und wir können sie entdecken. Staunend schreibt Paulus in Römer 11, 33, O welch eine Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Gerichte und unausspürbar seine Wege. Uns wird der Baustoff der Stadt und ihrer Straßen auch beschrieben. Von der Beschaffenheit der Mauer, ihrer Grundsteine und Tore haben wir schon gehört. Die Straßen sind wie durchscheinendes Gold. Das können wir uns noch nicht vorstellen. So reines Gold, das durchscheinend wie Glas ist, können wir bisher nicht, herstellen. Dazu bedarf es eines Reinigungsprozesses, der bisher Menschen unmöglich ist. Das durchscheinende Gold wird diese himmlische Stadt herrlich leuchten lassen in aller Farbenpracht, wie der Regenbogen. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe, aber ich wachte eines Morgens auf, die Sonne schien, und wir haben zwei Urkunden an der Wand hängen, so in der Nähe meines Bettes, ihre und meine Konfirmationsurkunde. Und genau über diesen beiden Urkunden waren zwei Balken von so senkrecht in Regenbogenfarben. Habe ich gedacht, Herr, das ist ja wunderbar. Was ist das denn? Und dann kam aus dem Psalm 121 so ein Wort zu mir: Meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Dieser Bund ist ja mit Noah damals geschlossen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das kam so als Wort dann in mein Herz hinein. Und ich habe mich richtig gefreut. Ich habe nachher überlegt, wie ist das eigentlich zustande gekommen? Und dann habe ich gesehen, ja, wir haben da gegenüber, hier ist das Fenster, und da gegenüber ist ein Schrank mit großen Spiegelflächen. Und der hat das Sonnenlicht zurückgeworfen und hat diese Balken erzeugt mit dem Regenbogen. Trotzdem war das für mich zu wunderbar. Das ist auch nur einige Momente, und dass ich in diesen Momenten aufwache, dann ist die Sonne nämlich weiter und das funktioniert nicht mehr. Ja, so gibt Gott manchmal kleine, wunderbare Zeichen, um uns zu ermutigen und zu erfreuen. Ja, auch über die Lichtquelle wird hier etwas gesagt. Das eigentliche Licht dieser Stadt wird von Gott selbst und von Jesus Christus ausgehen. So steht es in Vers 23. Die anderen Lichtquellen wie Sonne und Mond werden überflüssig werden, weil Gottes Herrlichkeit dieses neue Jerusalem erleuchtet. Wenn wir die Entstehungsgeschichte einmal lesen in 1. Mose, dann existierte die erste Erde ohne Sonne und Mond, weil diese am vierten Schöpfungstag erst geschaffen wurden. Du kannst das in 1. Mose 1, 1 bis 5 nachlesen. Und so wird es scheinbar in der Ewigkeit wieder sein. Das Licht in der ewigen Welt Gottes wird nicht von etwas Geschaffenem, sondern vom Schöpfer selbst ausgehen. Und hier bekommt der Ausspruch Jesu, ich bin das Licht der Welt, eine ganz neue Bedeutung. Johannes 8, Vers 12. In Vers 24 lesen wir dann noch hier in unserem Text, die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Offenbar geht es um die Völker, die in der Rebellion, in dem letzten Aufstand vor neuem Himmel und neuer Erde des Satans nicht beteiligt waren. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen, heißt es da. Also auch die Bewohner vom tausendjährigen Reich, die nicht rebelliert haben, werden an diesen Segnungen Anteil haben. Sie werden ihrerseits mit dankbarer Freude und Lobpreis Gott die Ehre geben und Jesus, unserem wunderbaren Erlöser, und werden die Gemeinschaft mit Gott suchen. Es ist schön warm hier, heute überhaupt. Ich bin auf der letzten Seite, ihr habt es gleich geschafft. In Vers 27 wird nochmal betont, dass nur derjenige in diese herrliche Stadt hineinkommen darf, der im Buch des Lebens des Lammes, und das Lamm ist immer Jesus Christus, geschrieben steht. Da wird sich also keiner einschleichen können. Diese Aussage zeigt aber auch, dass uns die Gemeinschaft mit Gott nur durch Jesus geschenkt wird. Die ersten Apostel verkündigten, in keinem anderen ist das Heil. Ist auch kein anderer Name uns unter dem Himmel gegeben, darin wir sollen selig werden. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater im Himmel, denn durch mich. Johannes 14, 6. Ich kenne ein Chorus, das ist ein altes Kinderlied eigentlich. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Keine Sünde ist dort. Glaube an Jesus nach Gottes Wort. Der Himmel ist ein herrlicher Ort. Komm doch mit. Und diese herrliche Stätte bereitet Jesus, unser Herr, für uns vor. Und noch einmal Johannes 14, 2 bis 3. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, jetzt kommt das Spannende, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Vielleicht brauchen wir nicht mal mehr zu sterben, aber vielleicht auch noch. Aber auch der Tod ist eine Tür, durch die wir in seine Arme gehen. Also freuen wir uns auf die Herrlichkeit, wo wir in seiner Gegenwart, in seinem Frieden, in seiner Freude in alle Ewigkeit ihn loben, preisen, ihm danken und staunen werden. Heb dir noch was auf zum Staunen, es gibt eine Menge. Ja, ich hoffe, ich habe euch ein bisschen auf den Geschmack bringen können. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir, dass du uns ein so schönes Zuhause bereitest. Und es wird wie eine geschmückte Braut, ja, aus dem Himmel herabkommen und wird da sein. Da werden die Hochhäuser von Manhattan oder was weiß ich, anderen Großstädten winzige Punkte sein. Danke, Herr. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke für den neuen Leib, den du uns verheißen hast, der den Engeln gleich wahrscheinlich schweben kann, schnell und langsam. Herr, ich kann mir das noch nicht alles so vorstellen, aber ich glaube, wir werden staunen. Nur noch dankbar staunen und dich preisen. Und das möchte ich jetzt auch tun. Herr, und all die, Herr, die jetzt noch mit Krankheiten sich plagen und mit Schmerzen, auch das ist vorbei und dafür danke ich dir. Herr, segne jeden, der im Moment ein Problem noch hat auf dieser Basis. Und lass, ja, deine Heilkraft wirksam werden. Segne du, hilf du, stärke du. Herr, ich habe es immer wieder erlebt, dass du wunderbar hilfst. Und ich bitte dich, dass du die Einzelnen segnest, gerade da auch körperlich, wo sie angeschlagen sind. Amen.